Radio 1 Medienmagazin mit Thema 3 in dieser Sendung. Daniel, du hattest es angekündigt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat eigentlich schon mit genug Affären zu kämpfen. Nun hat er aber ausgerechnet noch sein eigenes Kommunikationsteam bemüht, eine weitere Affäre damit ausgelöst. E-Mails, die dem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut vorgelegt wurden und NDR und WDR zugespielt wurden, offenbaren, was Scheuer und seine PR-Manager von kritischen Anfragen von Journalistinnen und Journalisten halten. Vor allem zeigen die Dokumente auch, wie im Ministerium damit umgegangen wurde. Du hast für das NDR Medienmagazin ZAP einen Blick in die E-Mails werfen können. Also richtig die Originale oder doch schon?
Ja, mehrere hundert Seiten habe ich reingeschaut. Das sind letztlich Formulierungen, die eher auch Stammtischcharakter haben, die jetzt nicht wirklich schwierig sind, die aber doch erahnen lassen, wie eine Pressestelle auch genervt ist von kritischen Fragen. Reporter der Süddeutschen Zeitung etwa, die seien offenbar mit einem Spin gegen das Ministerium in eine Spur geschickt worden, mutmaßt man da im internen Wechsel im Ministerium vom Politikmagazin Report Mainz. Da drohe mal wieder ein Vernichtungsstück und Investigativreporter eines Rechercheverbunds, die ließen nicht locker.
Aber das sind ja eher flapsige Bemerkungen.
Genau, aber dann finden sich auch Hinweise zu Abwehrmaßnahmen der PR-Abteilung. Da wird es dann auch heikel. Eine Recherche des Spiegel sollte etwa, Zitat, torpediert werden. Das schlug ein Mitarbeiter vor, der für Scheuer das strategische Medienmanagement betreut. So ist tatsächlich seine offizielle Position. Und dieses Torpedieren lief dann so ab, dass Scheuer schnell ankündigte, dem Untersuchungsausschuss noch weitere Akten zur Verfügung zu stellen, bevor der Spiegel mit seiner Meldung, für die dann angefragt wurde, rausgehen konnte. Also Intransparenz bei den Akten war die Fragestellung.
Und Scheuer war plötzlich der Transparenzminister.
Genau, also sein Ministerium hat die Geschichte gedreht. Die Informationen dafür, die gingen auch noch vorab an die dpa, also eine Nachrichtenagentur, damit sich diese Version auch möglichst schnell verbreitet. Beim Spiegel findet man das natürlich nicht so witzig. Ich habe Gerald Traufetter getroffen, der die besagte Anfrage gestellt hatte.
Man kann nicht Akten zurückhalten und sie dann nachher, wenn die Situation das günstig erscheinen lässt, sie dann herausgeben. Das ist das, was ich als taktisches Verhältnis zur Wahrheit bezeichnen würde. Und das ist, finde ich, der eigentliche Skandal, der sich da hinter diesen Akten verbirgt.
Sagt also Spiegeljournalist Traufetter. Den hat es aber gleich nochmal getroffen. In einem Fall hat Scheuer dem Spiegel öffentlich einen Fehler vorgeworfen, obwohl er ihn selbst machte. Der Spiegel hatte von einem Geheimtreffen berichtet von Scheuer und den Betreibern des geplanten Pkw-Mautsystems. Abgeordnete des Bundestags hatten dazu Fragen und haben Scheuer, der gar nicht im Plenum war zu dem Zeitpunkt, per Abstimmung, da war die Opposition mal in der Mehrzahl, ins Parlament zitiert. Da ist er durch Berlin zum Bundestag gefahren und da stand er dann am Rednerpult.
Im Übrigen, da sieht man die fehlerhafte Recherche. Es heißt, dass am 19.06. neben Herrn Schulenberg Herr Kapsch gesessen ist. Der Herr Kapsch war bei diesem Treffen gar nicht dabei. Das ist schon sehr bemerkenswert, aber vielleicht ist ja das Storyboard für diese Geschichte schon vorher festgestanden. Und auch die Überschriften, da werden wohl meine Antworten, die ich im Vorfeld dieser Berichterstattung gemacht habe, wohl keine Abhilfe mehr geschaffen haben.
Ja, tatsächlich hatte aber das Ministerium dem Spiegel mitgeteilt, dass das Treffen in dieser Konstellation stattgefunden habe, was sich am Ende tatsächlich auch als falsch herausstellte. Aber es war eben das Ministerium, das den Fehler gemacht hatte. Scheuer hatte sich die damalige Antwort sogar, das geht aus den Unterlagen hervor, auf dem Weg in den Bundestag nochmal zur Erinnerung von seiner Pressestelle schicken lassen. Auch das geht, wie gesagt, aus den Dokumenten des Untersuchungsausschusses hervor.
Also erst hatte ich den Verdacht, das sind Profis bei Scheuer, weil man, das ist ja deren Aufgabe, sowas auch zu drehen. Ne? Mhm. Wenn jemand in der Krise ist,
die hohe Kunst der PR eigentlich.
Transparenz zu erzeugen und dann genau vielleicht das Gegenteil behaupten. Mhm. Aber offenbar ist da ja in dieser Professionalität viel falsch gelaufen. Wie reagiert nun das PR-Team auf die Berichterstattung in eigener Sache?
Also sprach mehrfach von einem Fehler, was dem internen Vorschlag galt, die Spiegelberichterstattung zu torpedieren. In der Bundespressekonferenz in dieser Woche verlas eine Sprecherin dann sogar eine Erklärung.
Unabhängiger kritischer Journalismus ist ein unverzichtbares Instrument für die Information mündiger Bürger. Dieses Prinzip halten wir in unserer Arbeit hoch. Die Grundaufgabe einer Pressestelle ist es, zu informieren, zu erklären und aufzuklären. Das tun wir, unter anderem in der Beantwortung von bis zu 200 Medienanfragen pro Tag und wöchentlich rund 1500 Kommentaren in den sozialen Medien. Dabei kann es in der internen Kommunikation mitunter zu unglücklichen Formulierungen kommen. Es ging dabei niemals darum, kritischen Journalismus zu behindern oder zu verhindern.
Ja, das also das abgelesene Statement der Ministeriumssprecherin. Und dann fragte noch Kollege Hans Jessen Regierungssprecher Steffen Seibert.
Wie bewertet es die Kanzlerin, dass ein Minister der von ihr geführten Regierung manipulative Pressearbeit explizit gutgeheißen hat?
Sie haben gerade die sehr deutliche Entschuldigung des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur gehört und der habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich glaube, es gibt schon T-Shirts mit diesem Satz. Ein typischer, klassischer, ja. Steffen Seibert.
Absolut.
Ja, dann stellt sich aber wie immer die Frage, was passiert jetzt? Passiert überhaupt was? Mhm. Andreas Scheuer ist jedenfalls noch im Amt. Mhm.
Ja, an ihm würde ich sagen, perlt gerade so einiges ab, aber dieser PR-Affäre, die ist gemessen an seinen anderen Problemen, würde ich sagen, auch ein bisschen klein. Spiegeljournalist Gerald Traufhetter macht sich aber schon so seine Gedanken. Er warnt letztlich davor, dass Journalistinnen und Journalisten dann auch Ministerien immer engere Fristen setzen müssten. Also er warnt das Ministerium davor, so wie er das schon beim Dieselskandal gemacht hat. Dort hatte ein Konzern den Vorlauf zwischen Anfrage und Veröffentlichung genutzt, um eine Rückrufaktion, die ohnehin geplant war, vorzuziehen und per Pressemitteilung zu melden, damit der Konzern besser dasteht als bei einer kritischen Berichterstattung.
Das ist natürlich dann wirklich die Frage, wenn man dann die Konfrontation herausschickt an das Unternehmen, machen wir das jetzt? Auch welche Fristen geben wir diesem Unternehmen? Und dann haben wir manchmal wirklich ganz, ganz enge Fristen gesetzt, sodass die Unternehmen praktisch nicht die Möglichkeit mehr hatten, dann schnell genug dann eine Pressemitteilung herauszugeben. Auch das ist natürlich eigentlich nicht in Ordnung, weil normalerweise sollte man ja Unternehmen möglichst viel Zeit geben, dass sie sich da äußern können. Nur wenn natürlich Unternehmen oder auch Ministerien solche Spielereien machen, führt das natürlich dazu, dass die Gegenseite, dass wir da auch reagieren müssen. Und ja, so schaukeln sich die Dinge hoch. Und ich glaube, für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Medien und Unternehmen und Ministerien ist das nicht gut.
Sagt also Spiegelredakteur Gerald Traufhetter über Scheuers PR-Tricks und etwaige Folgen. Aber bei alledem muss man natürlich auch sagen, dass das jetzt so schön in Anführungszeichen nachlesbar ist, wie Scheuers Pressestelle auf kritische Fragen reagiert und vor allem ja auch taktiert. Das ist natürlich die ganz große Ausnahme. Vieles von dem wird sicher auch in anderen Häusern eher unterm Radar passieren.
Apropos PR, Tonius, also der Fleischfabrikant, hat ein TV-Team verklagt, weil es Hausfriedensbruch begangen haben soll.
Ja, also das ist jetzt sozusagen Krisen-PR. Ich glaube, Tönnies steht jetzt unter Druck, so wie kein anderes Unternehmen in Deutschland gerade. Und diese Episode, die hat mich daran interessiert, dass ich selbst mal, als ich noch Student war und noch gar nicht klar war, in welche Richtung mein Leben so gehen würde, bei einem PR-Training teilgenommen habe. Und da hatte ich bei einem Lebensmittelkonzern die Rolle gespielt, ein RTL-Reporter, der in der Krise auf ein Werksgelände geht. Also genau das, was Tönnies jetzt offensichtlich passiert ist. Und da dokumentiert man dann, beobachtet man, wie reagieren die einzelnen Mitarbeiter auf dem Werk. Und ein PR-Trick ist, dass man auf sowas vorbereitet ist und ein TV-Team nicht abwehrt und damit auch Bilder produziert, sondern dass man sich schnell in einen Konferenzraum lotst, bei dem aber dann auf jeden Fall darauf zu achten ist, dass an den Wänden nichts mehr hängt an internen Dokumenten und Strategien und dass das TV-Team damit sozusagen gefangen ist auf dem Werksgelände, weil man wartet ja auf das dann in Aussicht gestellte Interview und dreht keine Bilder sonst auf dem Gelände.
Das halte ich aber dann, ich sag mal, weil es ja Werksgelände ist, dann doch für legitim.
Klar.
Andererseits muss man sich natürlich fragen lassen, warum eine freie Presse dann behindert wird, ne, mit solchen PR-Tricks.
Naja, es ist immerhin Unternehmensgelände. Also da endet ja letztlich auch die Bewegungsfreiheit auch von Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, ein Gericht würde im Zweifel abwägen, ist das öffentliche Interesse jetzt so überwältigend, dass dieser Rechtsbruch legitim ist in diesem Ausnahmefall. Das weiß man, glaube ich, vorher nicht, wie ein Gericht entscheiden würde.
Ich sag mal so, die Wallraff-Methode mit versteckter Kamera ist ja auch deswegen erfunden worden.
Genau.
Damit man also da nicht in die PR-Falle.
Ist ja eigentlich auch verboten.
Genau.
Aber Journalistinnen und Journalisten dürfen manchmal bestimmte Gesetze brechen, in wenigen Ausnahmefällen. Ob das jetzt bei Tönnies in Ordnung war oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Aber
du bist ja auch kein Jurist.
Genau, ich kann mir zumindest reinversetzen, wie es so einer PR-Abteilung jetzt geht. Also wahrscheinlich nicht so gut.